Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen.
Was braucht die Stadtlandschaft, damit wir trotz des Klimawandels langfristig gesund in ihr leben können?
Wir sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW. In unserem Podcast reden wir mit Menschen über Grünflächen und Gewässer,
über Landschaftsarchitektur, grüne Fassaden und Dächer
und über Teilhabe und Gerechtigkeit in der Stadt.
Außerdem sprechen wir darüber, was wir tun können, um uns und unsere Freiräume an den Klimawandel anzupassen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch für diesen Blick auf unsere Städte interessiert.
Viel Spaß beim Hören!
Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Sonderfolge zu Hitzestress in unseren Städten.
In diesem zweiten Teil geht es heute nochmal spezifisch um die Perspektive einer Landschaftsarchitektin auf dieses Thema.
Dazu sprechen wir heute mit Gabriele Kiefer. Sie ist Professorin für Städtebau und Landschaftsarchitektur an der TU Braunschweig und leitet seit 1989 das Büro Kiefer in Berlin. Aktuell ist sie Teil des vierköpfigen KuratorInnen-Teams des Deutschen Pavillons mit dem Namen Stresstest auf der gerade laufenden 19. Architekturbiennale in Venedig. Die Architekturbiennale findet ja alle 2 Jahre statt und ist eine der international bedeutendsten Plattformen für aktuelle Themen und Diskurse rund um das Planen, Bauen und Entwerfen.
Also, ein herzliches Willkommen, Frau Kiefer.
Ja, hallo, ich freue mich.
Der Begriff Stresstest, vielleicht fangen wir damit mal direkt an mit dem Begriff Stresstest, wie ja Ihre Ausstellung in Venedig heißt.
Frau Kiefer, können Sie zu Beginn einmal kurz erläutern, wieso dieser Titel Stresstest so gut zu Ihrer Ausstellung im Deutschen Pavillon passt?
Er passt natürlich wunderbar, weil wir kriegen es ja mit. Also im Moment ist ja moderates Wetter in Deutschland, aber das kann in einer Woche anders aussehen. Vor ein paar Wochen sah es schon anders aus. Ja, und es wird heißer und heißer und dann kommen wir alle unter Stress. Die Menschen, ja, gerade ältere Menschen, junge Menschen etc., die Tiere, für mich wichtig, natürlich auch das ganze Grün, die Bäume. Also das ist wirklich ein Härtetest, dann diese Hitzephasen zu überstehen und vor allem auch die Tropennächte. Und drum haben wir gesagt, okay, Stresstest, um die Phänomene nochmal klar zu machen und auch im Pavillon, das ist ja unser Konzept, nicht pädagogisch ranzugehen, sondern ja, es fühlen zu lassen.
Warum ist Venedig ein passender Ort für diese Themen rund um die Klimaanpassung Ihrer Meinung nach?
In Venedig bekommt man es ja auch mit, wie das Wasser steigt und steigt.
Und spielt der Ort Venedig auch eine Rolle in der Konzeption des Pavillons?
Wenig. Wir haben das Konzept und die Inhalte europäisch aufgefasst, also jetzt auch gar nicht auf Deutschland oder auf lokal, wo es vielleicht eine Rolle spielt. Wir haben oben ja unsere Windhosen, also wo Mensch den Wind sehen kann auch, nicht nur spüren. Und was uns gar nicht so bewusst war, dass das deutsche Pavillon ja wahrscheinlich eins der letzten Häuser sein wird, wenn Venedig versinkt, weil wir relativ hoch stehen. Das haben wir erst gelernt in diesem Zusammenhang. Und es spielt eine Rolle, weil ich den Wind oder auch die Windstille dort mitbekomme.
Venedig bietet ja mit der Biennale, wie Sie gerade auch schon sagen, den unterschiedlichsten Ländern einen Ort des Austauschs und des Ausstellens. Und der Klimawandel ist ja ein sehr globales Phänomen. Inwiefern befassen sich denn auch die anderen Pavillons oder anderen Ausstellungen ebenfalls mit dem Thema des Klimawandels, der Klimaanpassung auf der diesjährigen Architekturbiennale?
Also grundsätzlich kann Mensch ja das gesamte Thema so auffassen, dass es da um die Wandlung der Welt, der Gesellschaft, der Natur, des Klimas geht und was dann auch Technik bewirken kann. Also das ist ja so Kalorattis Oberthema. Und es gibt natürlich auch andere Pavillons, wie das belgische von Bas Metz, die dann auch sehr viel Grün innen drin haben, um halt auch sozusagen ein Paradies zu zeigen. Und es gibt ja auch mehrere Pavillons, die dann sehr experimentell als auch ja, sehr provokant dann ja, Probleme, die auch vom Klimawandel kommen, aufgreifen. Wir sind vielleicht sehr, sehr nah dran am Thema Klima, weil es ja auch gefühlt wird und weil wir auch in unserer großen Videoinstallation zeigen wir ja auch zusammengeschnittene Nachrichten aus ganz Europa. Ja, wenn man die sich anschaut, wird es lauter und lauter und schlimmer und schlimmer und dann kriegt man es mit. Also es passiert und es passiert überall und die Städte sind gefährdet.
Sie haben es eben auch schon angesprochen. Ich meine, es gibt Länder oder Regionen, jetzt auch südlicher gelegen als wir jetzt hier, die das Problem der Hitze, der langen Dürreperioden, die davon viel länger schon geplagt sind, sage ich mal. Was kann man sich denn von diesen Ländern auch abschauen oder wird sich da was abgeschaut oder gibt es bestimmte Strategien, die dann auch für unsere Landschaftsarchitektur jetzt hier in Deutschland oder Europa interessant sind?
Na, es ist ja so, dass es natürlich Länder gibt, die viel heißer sind und die arbeiten natürlich auch mit anderen Pflanzen. Wer oft im Süden in Urlaub ist, weiß, dass es sehr viele weiße Städte gibt, also die weiß sind und nicht schwarz. Bei uns denken noch viele ArchitektInnen, dass schwarz halt cool ist, aber haben sie ein schwarzes Gebäude und davor eine schwarze Asphaltfläche, dann wird es sehr, sehr heiß. Also das Weiße, wirklich versuchen, helle Stadträume zu machen. Dann kann man auch lernen, wobei das ein bisschen umstritten ist, ja, andere Pflanzen zu verwenden, wie ich studiert habe. Da war hoch und heilig Standortgerechtigkeit, also was nebenan wächst, das ist das Beste für den Platz. Und heute heißt es auch, ja, was einfach Hitze verträgt. Und das sind viele Bäume auch oder Pflanzen allgemein, die dann aus südlichen Bereichen kommen.
Wie kann man denn den öffentlichen Raum ausstatten, um urbane Hitze erträglicher zu machen, weil die Hitze staut sich in unseren Städten ja einfach an und wenn dann noch Tropennächte dazu kommen, also Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, also ja, wie können wir das erträglicher machen?
In vielen südländischen Städten gibt es dann auch Trinkbrunnen, was es bei uns jetzt immer mehr gibt. Also es geht ja wirklich darum, wie überleben wir diese manchmal zwar nur kurzen Zeiten, aber so ab 3 Tropennächten wird es sehr gefährlich für Menschen. Siesta könnten wir anders machen, das gibt es ja bei uns nicht. Ja, und wenn es heiß ist, das wissen alle und man hat dann noch zu Mittag gegessen, dann würden wir alle gern einen Mittagsschlaf machen.
Ja, die Siesta ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie wir auch unsere Verhaltensweisen im öffentlichen Leben verändern können, um uns eben besser an die Hitze anzupassen und besser mit ihr umzugehen. Was wäre denn für Sie ein gutes Beispiel für konkrete architektonische Lösungen? Also wie kann man sich baulich an die Hitze anpassen?
Also im Süden gibt es ja mehr so Arkadenarchitektur, was ja auch schön ist, weil da zwischen privatem und öffentlichem Raum immer noch dieser Puffer ist, aber wo einfach durch die Architektur verschattet wird. Also von daher gibt es viel und natürlich auch andere Baustoffe, wobei die teilweise ja auch dann für unsere Verhältnisse schon teurer sind. Und dann können wir aber ganz andere Technologien noch dazu. Also Dachbegrünung sollte eigentlich Standard sein. Und zwar nicht nur eine extensive Dachbegrünung, sondern gerne auch ein bisschen mehr Grün oder ein blaugrünes Dach, das auch Wasser speichert. Das sind ja die Dinge, wo wir auch sukzessive Gesetze anpassen müssen. Eine Fassadenbegrünung ist toll, aber diese Pflanzen brauchen Wasser. Bei uns wird das Wasser natürlich erstmal immer weg vom Gebäude, weil um Gottes Willen kein Wasser an die Fassade. Habe ich aber eine Fassadenbegrünung, dann freut sich die Pflanze natürlich total, wenn da halt Wasser hinkommt. Unsere ganzen Baumscheiben sind zu klein. Also das müssen wir sukzessive einfach ändern.
Also wenn man jetzt nochmal zusammenfasst, was Sie gerade gesagt haben, brauchen wir mehr Dachbegrünung, mehr Fassadenbegrünung und ausreichend Platz für unsere Stadtbäume.
Ja, Sie haben ja jetzt schon eine ganze Menge Beispiele genannt und Fenner hat es gerade nochmal ganz schön zusammengefasst. Gibt es denn etwas an Regeln oder Gesetzen, was die Klimaanpassung fördern würde?
Grundsätzlich, das ist ja so mein Anliegen, weil wir bezahlen ja alle für die Schäden. Also wenn es ganz heiß ist, dann geht auch Asphalt kaputt, dann gehen Bäume ein. Das sind alles Kosten, die die Volkswirtschaft trägt. Aber verursachen tun es auch die, die schlecht bauen, die zu viel versiegeln etc. Und da müsste es meiner Meinung nach andere Regeln geben. Also wirklich Verursacherprinzip, wer böse baut, muss auch dafür bezahlen. Und dann auch Regelwerke, ja, die wirklich unbedingt sagen, da müssen qualifizierte Menschen hin, also auch Landschaftsarchitekten. Ich kenne so viele Gebäude, die ich studiert habe, da waren tolle Ranggerüste, die aber nie eine Kletterpflanze gesehen haben. Und ich glaube auch, also so sehr ich meine ArchitektInnen-Kollegen schätze, wirklich zu verstehen, dass Pflanzen Lebewesen sind, das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, aber sie sind halt lebendige Wesen. Und wenn die halt mal kurz kein Wasser haben, dann verdursten die, genauso wie wir verdursten. Ich glaube, dadurch, dass Architektinnen sehr virtuos mit totem Material umgehen, aber gar nicht so geschult sind, mit lebendigem Material umzugehen, da braucht es doch noch mehr Respekt davor.
Und haben Sie ein ganz konkretes Beispiel, wo Sie sich mehr Respekt und Verständnis für den Umgang mit Pflanzen und der Natur wünschen würden?
Also ich muss immer den Kopf schütteln, wenn dann immer noch Bäume gefällt werden. So alte Riesen, die auch Geschichten erzählen können, die also wirklich uns wahrscheinlich sehr amüsieren könnten, wenn sie so erzählen könnten, was sie so gesehen haben, welches Pärchen sich da geküsst hat oder ja, wo ein Auto sie angefahren hat etc. Und die werden in Deutschland oder auch in Berlin immer noch gefällt. Da müssten es radikalere Verbote geben. Also der Respekt vor Bäumen, vor Böden, vor Gewässern, also diese Sensibilität ja entwickeln und dass die wirklich für alle da ist. Also das fände ich ganz, ganz wichtig.
Also einfach nochmal eine andere Wertschätzung für Pflanzen und für die lebendigen Stoffe. Aber Sie haben ja auch das Thema der Pflege angesprochen indirekt, ne? Dass eben Pflanzen bedürfen einfach einer besonderen oder anderen Pflege, als es jetzt vielleicht eine Steinfassade tut. Sprechen Sie auch Folgen an des Klimawandels, an die man vielleicht nicht direkt denkt?
Wir haben ja auch in dem Film, den wir gemacht haben, also diese Videoinstallation, und in dieser Stressstrecke auch zum Beispiel die invasiven Arten. Das sieht Mensch auf einmal riesengroße Mücken, die Tigermücken, die kommen, die Feuerameisen und. Das sind ja Dinge, die spürt Mensch erstmal nicht. Also einen Hagel spüre ich, einen Starkregen spüre ich, die Hitze spüre ich. Aber dass es immer mehr invasive Arten gibt, die auch sehr gefährlich werden, das spürt Mensch nicht. Ich behaupte, viele waren dieses Jahr auch schon mehr allergisch wie normalerweise. Kommt ja auch, weil die Pflanzen, die müssen sich ja auch rüsten gegen die Hitze. Ja, und wie rüsten sie sich? Indem sie länger ihre Blüten tragen, indem sie mehr Blüten produzieren. Und das merken Allergiker dann relativ schnell.
Was war Ihnen denn neben diesem Sichtbarmachen denn noch ein Anliegen? Also was wollten Sie durch die Ausstellung erreichen?
Wir wollten triggern. Also ich sag mal, ein böser Investor kommt und sagt alles Quatsch und dann geht er in unseren Film, hat aber totale Angst vor Mücken und dann zieht er die nie wieder. Ein anderer Investor kommt, der hat eine hochschwangere Tochter, ja, und auf einmal kriegt er mit, ja, in den Nachrichten, in den Bildern, Krankenstationen, es gibt viel mehr Frühgeburten. Also, dass die Menschen verstehen, es ist für alle gefährlich, ja, natürlich auch für Obdachlose, die halt kein Dach über dem Kopf haben. Natürlich für Flüchtlinge, die dann kein Dach über den Kopf haben, aber wie immer für die Schwachen, für die kleinen Kinder, für die älteren Menschen, auch chronisch Kranke, wo dann Medikamente anders wirken. Also es betrifft uns wirklich alle und von daher ja, müssen alle die Verantwortung übernehmen.
Mit welchen Reaktionen haben Sie von den Besucherinnen so gerechnet?
Wir haben natürlich gehofft, dass es ankommt, dass es verstanden wird. Es waren schon sehr viele positive Reaktionen, aber auch, also ein Architekturjournalist, ich verrate den Namen nicht, der hat dann wirklich gesagt, was suchen denn Landschaftsarchitektinnen auf einer Biennale? Weil ich gesagt habe, ey, wir sind auch Architektin. Das waren dann schon lustige Diskussionen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Ausstellung die Wahrnehmung und vor allem auch das Handeln der Menschen beeinflusst, also der BesucherInnen? Oder dass sie Auswirkungen auf den Diskurs in der Architektur und Landschaftsarchitektur hat?
Doch, ich glaube, das bleibt schon hängen. Und ich glaube, es bleiben auch ja, so ein paar Anregungen. Wobei die Projekte, wir haben bewusst sehr viele genommen, weil ich war zum Beispiel auf sehr vielen Klimakonferenzen, Symposien und da hat ein Kollege gesagt, vielleicht müssen wir andere Formen suchen. Da persönlich sage ich nein, das braucht es nicht. Also entsiegeln hängt nicht von der Form ab, Bäume hängt nicht von der Form ab. Wir dürfen urban, städtisch, geometrisch planen, wo es passt. Wir dürfen natürlich auch sehr naturnah planen, wo es an anderer Stelle passt. An anderer Stelle ist es so, dass man es ruhig wachsen lässt. Aber es gibt keine Ausreden, es nicht zu tun. So, darum haben wir so viele Projekte gezeigt, die sehr unterschiedlich sind, um zu sagen, es geht, es muss nur gewollt werden. Das ist eigentlich so eine Botschaft in unserer Lösungsstrecke, die zeigt also, dass es auch anders gehen kann.
Vielleicht noch in einem Satz. Es handelt sich ja um eine Architekturbiennale. Wieso ist es denn trotzdem so wichtig, bei dem Thema Hitze eine Landschaftsarchitektin in dem kuratierenden Team zu haben?
Na, wenn wir sagen, wir müssen zusammenarbeiten, heißt es ja nicht, dass wir die Expertise der einzelnen Professionen nicht haben wollen. Und wir sind ja ein gemischtes Team. Nicola Borgemann, die ist Ausstellungsprofi. Die hat hunderte von Ausstellungen gemacht. Das kann sie wunderbar. Daniele Santucci ist Forscher. Der nimmt Klimadaten auf, wertet sie aus. Und Elisabeth Endres sitzt in ganz vielen Beratungsgremien, berät die Politik, weil sie auch wirklich weiß, wenn es ein Gebäude gibt, wie kann ich es besser machen? Ja, also so ganz praktisch. Und ich kenne mich halt besser in Bäumen, in Pflanzen aus, in den verschiedenen Gräsern, kenne natürlich ganz viele Projekte. Ich habe auch Lehrbücher herausgegeben, wo wir wirklich auch ganz viele Fragen stellen und das mit Referenzprojekten beantworten, also um den Studierenden oder auch den fertigen Kolleginnen beim Entwerfen zu unterstützen. Und darum, also das geht so, wenn wir sagen, dieses selektive Denken aufhören und gemeinsam Lösungen finden, da geht es ja nicht darum, dass alles breit und flach wird, sondern dass also die Kompetenz jeder Profession genutzt wird und Mensch zusammen zu etwas Höherem, Besserem kommt. Ich glaube, das Wissen von einzelnen Professionen und auch mal überzogen sehr autistischen Professionen ist ausgeschöpft. Also neue Erkenntnisse kommen, indem wir zusammenarbeiten und indem wir grenzüberschreitend denken. Und wir sind ja auch Architektinnen. Also es gibt ja in der Architektenkammer, gibt es Innenarchitektinnen, gibt es Landschaftsarchitektinnen, gibt es Hochbauarchitektinnen, gibt es Stadtarchitektinnen, also Städtebauer. Ja, also wir sind ja auch Architektinnen, so. Aber halt die uns halt mehr mit den Außenräumen, mit dem öffentlichen Raum, mit der lebendigen Materie beschäftigen.
Mit der eigentlichen Lebensgrundlage.
Ja, genau. Das heißt es auch oft. So am Anfang war die Landschaft und sie ist auch noch so da. Und wenn wir die zerstören, ja, dann zerstören wir uns. Und es gab jetzt sehr viele Gespräche in letzter Zeit auch über die Rechte von Bäumen, von Flüssen, von Böden, warum der Mensch sich herausnimmt, über allem zu stehen. Also, dass er seine Bedürfnisse hat, kein Thema. Aber jeder sollte sich doch bewusst sein, was sein oder ihr Handeln bewirkt und dann entscheiden, ja, fahre ich kein Auto mehr oder fahre ich weniger Auto, mache ich keine Flugreisen mehr, baue ich mir ein weißes Haus, esse ich kein Fleisch mehr, trinke ich keine Kuhmilch mehr. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich erwarte von niemandem, dass er alles tut, ja, aber es muss bewusst sein. Das Handeln und das, wir sind halt eine Genussgesellschaft.
Ja, es wäre schön, wenn sich Menschen von sich aus diese Fragen stellen würden. Ne? Also ganz selbstverständlich, was kann ich für einen Beitrag leisten und wie kann ich mit meinem Handeln vielleicht etwas Kleines verändern, aber halt etwas verändern und die Dinge bewusst tun, das stimmt. Sie haben eben schon mal ein paar mögliche Lösungen angesprochen aus landschaftsarchitektonischer Sicht. Da wollten wir Sie nochmal fragen, was aus Ihrer Sicht denn die wichtigsten Lösungen oder Optionen sind. Sind es digitale Lösungen? Sind es Versiegelungsverbote? Sie haben eben schon die rechtlichen Bedingungen angesprochen. Sind es aber auch ganz praktische Dinge wie Farbveränderungen im öffentlichen Raum?
Es gibt ja verschiedene Handlungsräume. Es fängt bei einem Städtebau an, also wenn ich neue Quartiere entwerfe, dass ich da schaue, dass es halt Frischluftschneisen gibt, ja, das zum einen, dass es aber auch sehr viele Grün- und Freiräume gibt, auch grün-blaue Infrastrukturen, so nennt man das, dass es also auch da viele Versickerungsflächen gibt, Wasserflächen gibt, also wie ich Städtebau mache, dann das Gebäude als solches, wie ich das dann halt nochmal fürs Klima optimiere, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, es sind eigentlich ganz einfache Dinge. Und dann gibt es im öffentlichen Raum, bei den grünen Räumen, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, voran wirklich das Thema entsiegeln, entsiegeln, entsiegeln und grün zulassen.
Ja, wenn man das Entsiegeln und Grün ernst nehmen würde und wirklich durchziehen würde, dann wird das schon extrem viel verändern. Fällt Ihnen ein konkretes Beispiel ein, das diese Bedeutung des Grüns nochmal veranschaulicht?
Es gab Studien während der Pandemie von Santiago de Compostela, da waren keine Menschen, also ist dann wirklich so Fugengrün gekommen. Und das wurde dann klimatisch untersucht und das hat die Stadt total nochmal runtergekühlt. Also solche Dinge, also das Unkraut, was Positives hat.
Und was ist mit dem Blau, also der Bedeutung von Wasser für uns und unsere Städte?
Ja, Wasser einzusetzen, wobei Wasser ja auch ein sehr wertvolles Gut ist. Aber dass es halt nicht in ein Kanalisationssystem geht, sondern offene Freiräume, dass halt die Luft auch gekühlt wird. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, über Mulden zu versickern, Muldenrigolen zu versickern, Retentionsbeete zu haben. Und diese Straßen sehen ja auch ganz toll aus. Hier in Berlin gibt es einen Gräfekiez, ja. Da gibt es dann in der Straße riesengroße, ja, sehr wilde Pflanzflächen. Da freut sich jede Biene, jeder Schmetterling, aber auch jeder Mensch, weil es so schön aussieht. Und gleichzeitig habe ich Biomasse, ja, und es kühlt runter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wie Sie ja auch gesagt haben, helle Flächen, also Gebäudeoberflächen mit hoher Albedo, also keine schwarzen Gebäude, Asphalt zu vermeiden, Fugen zu haben. Ja, also es gibt ganz viel und grundsätzlich auch die Konversion, also Bauen im Bestand, ist ja bei Architektinnen ein wichtiges Thema. Ja, und wir bauen ja immer im Bestand, die Landschaftsarchitekten, aber auch hier ehemalige Industriestandorte dann zu konvertieren, dass da Parks draus werden, diese Dinge. Ja, mach es hell, so ganz einfach. Oder mach die Stadtoberfläche durchlässig, behandle Bäume wie Juwelen. Also es gibt wirklich sehr viele Maßnahmen. Und wenn die Politik dazu gewillt ist, wenn die Besteller dazu gewillt sind, also auch die Hochbauarchitekten, die wollen das ja auch, ja, also die machen das ja gerne. Und halt Architektur ist für mich politisch und muss für einen Menschen sein und dazu gehört halt auch eine klimagerechte Architektur.
Damit bewegen wir uns schon ein bisschen Richtung Ende unserer Aufnahme. Aber wenn man jetzt das, was Sie gerade sehr schön beschrieben haben, vielleicht zum Abschluss nochmal in konkrete drei Punkte fasst. Was braucht die Stadtlandschaft, damit sie auch langfristig ein lebenswerter Lebensraum für uns Menschen sein kann? Drei Punkte.
Viel mehr Grün, durchgrünte Stadträume also, Architekturen, die von sensiblen Architektinnen gebaut sind und von daher klimagerecht sind und grundsätzlich die Möglichkeit, dass die StadtbewohnerInnen teilhaben können. Weil wenn sie selbst gärtnern und pflanzen, dann kommt viel mehr Respekt und auch Zuneigung der Natur gegenüber.
Würde ich sofort unterschreiben.
Ja, Frau Kiefer, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Möchten Sie noch was ergänzen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Es gab eine Kritik am Pavillon, die mir sehr gut gefiel. Da hat der Mann einer Kuratorin gesagt, wir sind ihm zu brav, wir hätten härter sein müssen. Und ich hatte jetzt ein paar Vorträge zur Biennale und irgendwann fing ich an, ja, man stellt sich vor und dann stand einmal Landschaftsarchitektin und dann stand Aktivistin. Habe ich halt so, ich begreife mich auch als ehemalige Hausbesetzerin, als Aktivistin. Ja, und wir müssen radikaler werden, glaube ich. Wir müssen als Landschaftsarchitektin oder als Planende grundsätzlich mehr einfordern.
Wir müssen lauter sein, auf jeden Fall.
Wir müssen lauter sein, genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort von Ihnen.
Das nehmen wir mit, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen, vielen Dank für Ihren Aktivismus.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Bis bald. Dankeschön.
Ja, bis bald. Ciao.
Das war nochmal eine Perspektive aus der Landschaftsarchitektur. Bäume als Juwelen behandeln, Fenner. Ich glaube, das sollten wir uns alle merken.
Ja, genau. Wir sollten uns einfach auch öfter daran erinnern, dass Bäume und Pflanzen auch Lebewesen sind.
Wir hoffen, auch ihr konntet aus dieser Folge was mitnehmen und hören uns beim nächsten Mal.
Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Ideen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@baukultur.nrw.
Tschüss.